Willkommen bei Bates Calling, dem Podcast für die Mitarbeiter-Community der Lufthansa Group und für alle, die gerne Impulse querbeet durch das Leben bekommen mit Schwerpunkten auf New Work, Leadership, Selbstentwicklung und Innovationen. Dazu laden wir Gäste ein, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns teilen, aus ihrem Job berichten, ihrer persönlichen Entwicklung oder einfach von ganz besonderen Momenten erzählen. Wir lieben die Vielfalt unserer Gesprächspartner. Wir lernen ständig dazu und gehen immer mit einem kleinen Gedankensprung aus einer Podcast-Folge heraus. Und wenn es euch genauso geht, dann macht uns das super glücklich. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo liebe Uta, heute haben wir einen besonderen Gast und es geht um das Thema Anpassungsfähigkeit und Anpassungs-IQ, ein Thema, das sehr, sehr spannend ist. Und ich stelle vor Dr. Karl Norton, den ich persönlich schon mal treffen durfte. Und wir werden jetzt eine Stunde mit ihm verbringen. Er ist promovierter Wirtschaftspsychologe, betreibt seit 2000 das Open Mind Lab, dessen Projekte sich um mehr Offenheit für das Neue und die Veränderung kümmern, sich darum widmen. Und als Hochschuldozent ist er an der Wirtschafts- und Führungspsychologie-Institut in Frankfurt aktiv und gleichzeitig auch Studienautor beim Zukunftsinstitut. Also insgesamt ein sehr spannender Hintergrund, wo man eigentlich nur vor Ehrfurcht erblassen kann. Und natürlich auch, weil er Kolumnist bei der Frankfurter Rundschau ist. Also wir freuen uns sehr, dass du da bist, Karl. Und wir dürfen uns duzen, weil wir uns schon mal begegnet sind im echten Leben, live und in Farbe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin total gerne dabei.
Ja, Anpassungsfähigkeit. Eigentlich ein Thema, was uns schon immer und ewig hart beschäftigen müssen, sollen, dürfen. Und jetzt ist es so aktuell wie nie. Deshalb haben wir auch ganz spontan gesagt, das machen wir hier in diesem Podcast. Warum beschäftigen wir uns denn jetzt heute mit dem Thema noch viel intensiver als vielleicht zu früheren Zeiten und warum ist es so wichtig geworden?
Das sind schon zwei sehr, sehr gute und auch zentrale Fragen. Die erste Antwort ist eigentlich, im Kern ist die menschliche Anpassungsfähigkeit so eine Art Cash-Cow der Evolution. Ohne die säßen wir hier gar nicht, weil wir hätten gar nicht diese Auslese über die Hunderttausende und Millionen von Jahren überlebt. Das heißt, das eigentlich war Anpassungsfähigkeit der menschlichen Spezies pur. Und was sich jetzt so ein bisschen geändert hat im Vergleich zu all diesen archäologischen Erkenntnissen ist, dass wir in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich mehr Veränderung erleben werden als in den letzten 100. Und das ist für ein Gehirn an sich schon mal schwer zu begreifen. Und die meisten können sich das gar nicht vorstellen, wie die Welt vor 100 Jahren aussah. Das müsste man erst mal nachschauen, egal ob digital oder in einem schönen Buch. Und wie die sich in 10 Jahren verändern wird mit dem, was wir gerade erleben, ist fast noch schwieriger sich vorzustellen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darüber klar werden, wie wir darin zurechtkommen in so einer Welt. Und genau das erklärt ja die Anpassungsfähigkeit.
Jetzt ist es ja so, dass sich die Welt um uns herum auf ganz vielen verschiedenen Ebenen verändert. Das macht mir immer so ein bisschen Angst. Also das eine sind ja vielleicht ganz äußere Faktoren. Und das kann ja auch ein Kriegszustand sein, der an manchen Orten der Welt ja leider stattfindet. Das sind ja gesellschaftliche Veränderungen, das sind Veränderungen von Werten, von Haltungen und so weiter. Aber auch die technische Veränderung, die es, glaube ich, am allermeisten treibt. Gibt es da Ebenen, die für uns leichter und schwerer sind in der Anpassungsfähigkeit?
Ja, tatsächlich ist es so, wenn du heute mit Menschen sprichst, dann kommt sehr schnell die Frage, ja, was ist denn, wenn ich damit nicht zurechtkomme, was jetzt alles so passiert? Ich kann mich doch nicht an alles anpassen, wie soll ich denn das hinkriegen? Und das ist auch eine ganz gesunde Rückmeldung. Wir sprechen da vom Locus of Control, also sowas wie der Ort der Kontrolle. Und das ist die Frage, habe ich irgendwie noch Einfluss auf das, was passiert, oder bin ich so ein bisschen Opfer der Umstände? Das kann man sich wie so eine Skala vorstellen. Und was wir tatsächlich machen, ist, wir helfen Leuten, sich da mal einzusortieren in Bezug auf genau das, was du gerade geschildert hast, sowohl das Politische als auch das Gesellschaftliche als auch das Technologische. Und was daran so hilfreich ist, ist zu sagen, es gibt einfach Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss. Und das ist so manchmal der Moment, wo denen wirklich so ein mentaler Stein vom woher fällt er? Der fällt vom Herzen, fällt er runter. Der fällt da runter und die sagen, ach so, okay, ich muss mich gar nicht um alles kümmern, was sich verändert. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es ist schon eine Frage der Wahlfreiheit, mit was ich wie umgehe. Und dann kommt erst so dieser zweite Gedanke, okay, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, nehmen wir mal das Technologische, etwas, das wir selbst alle ganz krass gerade erleben, den Einbruch von künstlicher Intelligenz oder sagen wir mal der Anwendung, der Alltagsanwendung von künstlicher Intelligenz in unsere unterschiedlichsten Alltagsbereiche, vom Beruflichen bis hin ins Private, dann ist das wirklich die Frage, gehe ich da jetzt proaktiv drauf zu, also wie soll man sagen, auf Englisch heißt es to shape, also forme ich dieses Neue, gehe ich darauf zu oder reagiere ich oder stecke ich den Kopf in den Sand? Und kurioserweise war ich am letzten Freitag mit vielen Kollegen zusammen. Wir waren so ungefähr 20 Kollegen, die alle so in der Wissensvermittlung tätig sind. Und einer davon hat dieses Thema KI. Und er hat einen 20-minütigen Impuls gemacht. Und man merkte richtig, wie bei manchen so dieser Seelenfrieden komplett zerfiel, weil die so das Gefühl hatten, okay, es geht nicht ohne. Und es gab ein ganz paar, die dann sehr schnell umschalten können, sagen, okay, wenn es nicht ohne geht, wie machen wir das? Kann das auch das? Kennst du auch das? Und die fangen dann an, wie proaktiv zu werden. Und deswegen hat Anpassungsfähigkeit auch wirklich so Überschneidungen leichte mit der Neugier. Weil tatsächlich, wenn ich anfange, auf etwas zuzugehen, was eine große Veränderung ist, dann fange ich auch an, sie zu gestalten. Im Beruflichen nennt man das so Jobcrafting. Wenn Leute anfangen, ihre Arbeitsprozesse so zu gestalten, dass sie das Maximum liefern können. Und zwar mit Freude und Leichtigkeit. Und das zeigt sich eben ganz besonders in diesen technologischen Sprüngen, die wir im Moment erleben, weil man ist ja nicht jeden Tag dran und kriegt so mit, wann ist der Wechsel von ChatGPT 3,5 auf 4.0 und sowas, sondern man kriegt das ja so in Brocken serviert durch die Medien und denkt, oh, okay, da müssen wir jetzt auch noch mit zurechtkommen. Und deswegen hat das diese beiden Schritte. Also das erste Mal, sich klar zu werden, man muss nicht alles integrieren in sein Leben. Und der zweite ist, wenn man es will, wie sehr will man drauf zugehen oder sich damit auseinandersetzen, auch was das für Konsequenzen für einen selbst hat. Und daraus ist sogar eine der, sagen wir mal, alltagstauglichsten Techniken überhaupt entstanden, was diese Anpassungsfähigkeit angeht.
Ja, und spannend ist, dass es eben nicht nur die IT ist, ne? Ich glaube, viele verbinden es mit hauptsächlich diesem IT-Faktor, aber es hat mit mehr zu tun, ne? Also gesellschaftliche Fragen genauso. Deshalb fand ich auch spannend, dass du dann in deinem Buch und auch in deinem Vortrag darüber gesprochen hast, dass es diesen Anpassungsfähigkeits-IQ gibt, ne? Du hast ja eben schon über verschiedene Menschen gesprochen. Was können wir uns denn unter diesem IQ vorstellen? Weil das zeigt ja eigentlich schon Dimensionierung. Was steckt dahinter in deiner Definition? Lass uns da mal rein in diese Gedankenwelt von IQ.
Ja, sehr gerne. Also zuerst einmal muss man immer sagen, das ist immer so ein Riesenlabel, ne? Also da kommt jetzt jemand und diskutiert mit uns über unseren IQ. Und da gibt's nicht nur Kollegen aus der eigenen Fachschaft sozusagen, die sagen, Junge, sei vorsichtig, was du da machst. Es gibt auf der anderen Seite auch Kollegen weltweit, die genau die gleiche Frage versuchen zu beantworten. Und die Kernfrage dahinter ist, wenn wir eine so rapide sich verändernde Welt haben, wo die Anforderungen sich auch immer mehr ändern, ist dann eigentlich das, was wir als Intelligenzquotienten bezeichnen und auch messen, ist das dann noch ein fruchtbares Maß, um Menschen einteilen zu können? Weil wir nehmen ja leider oder zum Glück, man weiß es nicht so genau, auf Basis vom IQ Einteilungen vor. Also wir machen schulische Leistungen davon abhängig, der hat in den früheren Jahrzehnten auch beruflichen Erfolg vorausgesagt und all diese Dinge. Und jetzt kommt zum Beispiel einer der Godfather der Intelligenzforschung, Robert Sternberg, und haut ein Buch raus im letzten Jahr, das heißt Adaptive Intelligence. Und das war völlig unabhängig von dem, was wir so beforscht haben, weil wir nicht so im direkten, intensiven Austausch stehen. Man kennt sich so ein bisschen in dieser Forschergemeinde, aber er gehört jetzt nicht so zu meinem Inner Circle und ich wahrscheinlich auch nicht zu seinem. Aber der schrieb das und machte ganz klar deutlich, diese Linearität, Vorhersagbarkeit, all das, wo wir Intelligenz im normalen Verständnis drauf anwenden, das bröckelt. Und was zum Vorschein kommt hinter dieser bröckeligen Linearitätsfassade, ist eigentlich Ungewissheit. Und Ungewissheit heißt, man hat verschiedene Szenarien, man weiß aber nicht, welches zutrifft. Was ganz anderes ist als Unsicherheit, da weißt du überhaupt nicht, was passiert. Und in dieser Ungewissheit, da zeigen sich ganz andere Fähigkeiten als relevant. Und deswegen hat sowohl er als auch wir dann im Kleinen gesagt, eigentlich ist das so eine Art Grundfähigkeit, die Welt zu verstehen, zu ordnen und in ihr sich erfolgreich zu bewegen. Und so entstand quasi dieser kosmetische Begriff des AQ, der Anpassungsintelligenz.
Hat da Darwin auch schon drüber nachgedacht? Oder,
oder ja, letztes Mal habe ich mit ihm geskypt, da sagte er nö. Ja, man weiß es nicht. Die sind ja auch ein bisschen anders drauf gewesen damals, auch so sprachlich. Also das, was ja eigentlich das Evolutionäre immer, dieser Grundgedanke war, ist, dass das sich durchsetzt, und zwar im neutralen Sinne, nicht im kämpferischen Sinne. Das setzt sich durch, was ein Überlebensvorteil oder ein Fortbestandsvorteil für eine Spezies bedeutet. Und das war Adaption für ihn, oder eben dieses große Zitat, was ja im Deutschen sehr oft missverstanden wurde, ist dieses Survival of the Fittest. Und das Fit war eigentlich der meist Angepasste, also der für das, was gerade passierte, die optimale Ausstattung hatte. Und das war ja dann das, was sozusagen im Erbgut weitergegeben wurde. Und das erklärt so ganz, sagen wir mal, in 15 Sekunden den Grundansatz von Darwins Überlegung. Was wir jetzt haben, ist natürlich eine etwas größere Wahl, weil wir es mit dem Menschen auch mit einer Spezies zu tun haben, die so ein bisschen Reflexionsfähigkeit hat. Das gilt für die Galapagos-Schildkröte nur in bedingtem Maße. Genau, man sollte die Dinge nicht unterschätzen. Aber tatsächlich ist das so, dass wir, und deswegen ist in dieser Anpassungsfähigkeit oder AQ, wie wir sie heute verstehen, dieses Proaktive ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wohingegen dieser Darwin-Ansatz ja ein rein reaktiver war. Also es war immer sozusagen das Ergebnis von was. Und hier erzeugt dieser AQ auch Ergebnisse, indem er Entwicklungen eben, die sich anbahnt, mit einbezieht in das eigene Modell der Welt sozusagen. Und das ergibt dann auch diese ungewöhnlichen Reaktionen oder selbst in der heutigen Zeit dieses Phänomen der Zeit ein wenig voraus zu sein.
Also ich habe verstanden, Anpassungsfähigkeit, IQ, ist sozusagen die Eigenschaft von Menschen, sich immer wieder an die Umstände anpassen zu können. Du nennst es Flexfit in deinem Buch. Und am Ende hat es viel damit zu tun, offen zu sein und viel resilienter zu werden, zu dem, mit diesen Veränderungen eben halt auch umzugehen. Und was ich spannend fand, ist, dass du auch sagst, man kann das lernen, ne? Also da ist es trainierbar, und da wird es dann ja auch spannend, das nicht als gegeben hinzunehmen und zu sagen, der eine ist so und der andere ist so, sondern dass man dann auch, da kommen wir später nochmal drauf, das dann für sich auch entdecken kann und da sich weiterbildet und sich damit beschäftigt einfach.
Ne? Ja, genau. Und was ganz wichtig ist, also dieser AQ heute hat eben diese reaktive Komponente, das heißt, ich kriege was mit und reagiere darauf, positioniere mich neu, passe mein Verhalten an. Und dieses Proaktive, das heißt, ich nehme etwas an Veränderung wahr und gehe oft darauf zu und versuche es auch zu gestalten, so dass es zu mir passt. Also diese Anpassungsfähigkeit heißt auch, dass ich auf die Umwelt einwirke, die sich verändert. Das darf man dabei nicht vergessen. Das ist also nicht nur das Reaktive, sondern eben auch das Proaktive.
Und das ist das, was sich Arbeitgeber wünschen.
Das ist das, was wir uns eigentlich alle wünschen, muss ich gestehen. Und das witzigerweise ist der Zündfunke, um sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, genau das, was wir herausgefunden haben. Und das war so, bis zum März 2020 habe ich an unterschiedlichsten anderen Dingen geforscht und mit Kollegen gearbeitet, wie beruflicher Neugier, psychologisches Kapital und solche Dinge. Und die bringen eigentlich das Neue in die Welt. Und dann kam März 2020 und es kam so viel Neues auf uns zu, dass das gerade keine Sau mehr interessiert hat. Und deswegen stellten wir uns auch die Frage, wie passen wir uns an? Also wir formulierten das nur etwas anders. Wir sagten so, was können wir jetzt beitragen? Und das war die Geburtsstunde, da tiefer einzusteigen, weil wir waren natürlich nicht die Ersten. Wir sind dann nur vielleicht die Ersten gewesen, die das in dieser Breite, vor allen Dingen für ein deutschsprachiges Publikum, zusammengetragen haben. Aber tatsächlich ist das etwas, was wir auch in unserem Alltag ja immer wieder als so eine Art Bodensatz oder wie so eine Metakompetenz nutzen, um möglichst schnell auf eine Veränderung zu reagieren. Und das kann das Unterschiedlichste sein. Das hast du in der letzten Woche gehabt, als plötzlich alle Autobahnzufahrten irgendwie verklebt waren mit großen Gummireifen tragenden Traktoren. Und dann wolltest du auf die Bahn ausweichen. Das ist ja dann schon eine Anpassungsreaktion und die streikt dann auch noch. Und dann musst du halt sehr wirklich gucken, wie kriege ich das hin? Und diese Offenheit für die Alternative und trotzdem noch so sozusagen die Reise, dass das gelingt, das ist quasi Anpassungsfähigkeit im Alltag, im ganz Kleinen. Und deswegen ist das etwas, das wir permanent nutzen und nutzen müssen. Und noch deutlicher, ohne diese Diskussion überhaupt jetzt zu beginnen, aber noch deutlicher sah man das in den unterschiedlichen Reaktionen mit dem Schutz, dem medizinischen wie auch dem technischen, in den Hochzeiten der Pandemie. Das waren alles Fragen der Anpassungsfähigkeit.
Und jetzt gibt es ja Veränderungen, die überrollen uns quasi oder wie du eben sagtest, die sind dann unausweichlich. Bei den einen führt das zu einer Erleichterung, so nach dem Motto, ja gut, es ist, wie es ist, jetzt reagiere ich da drauf. Bei den anderen führt es vielleicht zu einer Verzweiflung, ne, weil sie sich dann als Opfer fühlen oder weil es für sie erstmal gar keinen Ausweg gibt. Aber ist es nicht auch ein Unterschied, ob ein Mensch einen Purpose bei einer Veränderung entdecken kann, also einen guten Grund für die Welt, für die Gesellschaft, aber vor allen Dingen für sich selber, damit die Motivation entstehen kann, auf diese Veränderung zu reagieren? Denn es gibt ja schon Veränderungen, wo man sagen muss, naja, geht vorbei oder ist jetzt nur eine Mode oder ich muss ja auch nicht bei allen mitmachen. Also sei es jetzt das ganze Thema soziale Netzwerke, ne, kann man ja vielleicht auch ohne leben oder man baut sich irgendwas anderes auf. Also das ist ja schon eine hohe Varietät, ne, an Veränderungen.
Absolut. Und da sind vielleicht zwei Sachen ganz entscheidend. Das eine ist, was du so gerade gesagt hast, dieser Purpose oder das Motiv. Die Frage ist ja, wie möchte ich mein Leben leben? Und zwar sowohl im Beruflichen wie auch im Privaten. Im Beruflichen ist das die Frage, welchen Job möchte ich machen? Wie komme ich mit Veränderungen im Job zurecht? Also nicht nur die großen Mergers, wenn zwei Unternehmen zusammengehen, sondern auch wenn neue Prozesse gestartet werden. Wir hatten ein Beispiel bei einem großen technischen Unternehmen mit Sitz, Hauptsitz in Deutschland, aber eben weltweit präsent. Und die haben vor einigen Jahren das gemacht, was viele gemacht haben, auf Microsoft Office 365 umgestellt. Das ist jetzt keine Produktwerbung, es gibt auch jede Menge andere Produkte von anderen Herstellern, die auch sehr gut sind. Aber das, was die eben, die erste Rückmeldung, die die kriegten, und zwar länderübergreifend, war, oh Mann, dann funktionieren meine Excel-Makros nicht mehr. Was auch total nachvollziehbar ist, weil die wurden in mühevoller Kleinarbeit mit so einem IKEA-Ansatz selbst gebaut und dann haben die gehabt und haben damit ja auch Denkressourcen ausgelagert, weil das Ding halt funktionierte. Und keiner dieser Menschen sagte, Moment, also diese Veränderung von einem Tool zum anderen, das mache ich ja im Privaten, mache ich das ja dauernd. Ne, also ist ja klar, dass ich irgendwann von SMS zu WhatsApp, das mache ich ja selbstverständlich, aber keine Mails mehr und dafür alles in Slack? Niemals. Und die Aufgabe, die wir damals hatten, war genau diese Brücke zu schlagen und zu zeigen, diese Anpassungsfähigkeit aus dem Privaten, die kannst du auch genauso ins Berufliche herübernehmen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr Purpose-getrieben, sondern viel eher immer, sagen wir mal, neuronale Effizienz. Also das Gehirn mag Veränderung deswegen nicht, weil es einfach Energie kostet. Und überall, wo es Energie sparen kann, freut es sich, weil das Gehirn weiß ja nie, was als nächstes passiert. Und das lebt auch noch so ein bisschen immer in diesem Steinzeitmodus, weil seit 30.000 Jahren hat sich da echt wenig verändert. Und dementsprechend ist der Gehirnbesitzer eben immer diesem System Effizienzdenken ausgesetzt. Das heißt, das Gehirn meldet so, oh nee, das kann anstrengend werden, da müssen wir Geld sparen oder Ressourcen. Und die Reaktion, die rauskommt, ist, oh nee, können wir nicht so machen wie immer. Und als wir hatten wirklich so eine Art Memory entwickelt, wo man dann so eine Alltags-App hatte und man musste die berufliche App, also das Gegenstück, finden. Und dafür musste man ja im Kopf eines machen, man musste verstehen, was tut das? Und wozu passt das? Und das legt natürlich sehr schnell den Schalter um, weil plötzlich die Leute das Gefühl haben, ach so, das kenne ich ja schon. Es hat halt nur einen anderen Namen und eine andere Farbe. Naja, dann geben wir dem Ganzen mal eine Chance. So, also das ist so, dieser Purpose-Gedanke ist gar nicht so wichtig wie der Effizienz-Gedanke. Was kostet das an Denkarbeit, sich in das Neue einzulassen? Und das Zweite ist, dass wir ja in einer Situation sind, wo wir ganz oft nicht gefragt werden, ob wir da jetzt Bock drauf haben, auf eine Veränderung oder nicht. Und das sah man dann bei den Kollegen am Samstag auch. Da hieß es dann, ja, wir müssen halt eine größere digitale Sichtbarkeit haben, damit mehr Menschen wissen, was wir überhaupt anbieten an Wissensdienstleistungen. Und dann ging es um Instagram und da gingen bei manchen die Klappen zu, weil die sagten, das mache ich nicht, das kann ich nicht, da will ich gar nichts mit zu tun haben, dann arbeite ich halt weniger. Und das ist genau das, worum es geht. Es gibt Veränderungen, da kann man nicht sagen, mache ich nicht, sondern oder interessiert mich nicht oder brauche ich nicht, sondern was passiert eigentlich, wenn ich mir diese neue Fähigkeit nicht zu eigen mache?
Da sind wir schnell, Karl, bei dem, dass auch Arbeitgeber natürlich, und das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, darauf schauen, wie viele Mitarbeiter habe ich denn, die auch diese Veränderungsbereitschaft mitbringen, ne? Und wie messe ich das Ganze und ist es wichtiger als andere Kompetenzen, die Menschen heutzutage mitbringen? Und da wäre ich jetzt nochmal ganz neugierig, was die Wissenschaft dazu sagt oder was ihr an Erkenntnissen aus diesen verschiedenen Unternehmen mitgebracht habt. Wie gehen die damit um? Also ist das jetzt mehr ein Entscheidungskriterium für Person A oder B? Kann man das messen? Wie steht ihr dazu?
Also bei der Messbarkeit gibt es ja keinen Standpunkt, es sei denn, du bist generell dagegen, Menschen zu messen, also auf menschliche Eigenschaften hin. Aber tatsächlich gibt es zu ganz, ganz vielen Persönlichkeitseigenschaften sehr valide Messinstrumente. Und ein solches haben wir auch in den für die deutschsprachigen Raum wirklich validiert. Validiert heißt so in unserer Wissenschaftssprache, wir haben statistisch geguckt, tut das Ding eigentlich, was es behauptet, oder ist das so eine Art Brigitte-Test? Und es war kein Brigitte-Test, sondern es war wirklich wissenschaftlich belegbar. Wir haben dann auch ein wissenschaftliches Paper dazu rausgebracht, also wirklich so diesen Weg des Belegens statt Behauptens gewählt. Und dazu muss man dann im Zweiten sagen, etwas, was mich auch in der Lehre, du hast das ja am Anfang angesprochen, ich unterrichte an der FOM, Wirtschafts- und Führungspsychologie, was mich in der Lehre jedes Mal richtig aus den Socken hebt, ist, wenn ich die Studierenden, die ja alle im Berufsleben sind, frage, wie viel psychometrische Tests wurden eigentlich mit ihnen gemacht, als sie eingestellt wurden? Und dann sagen die, ist keiner auch eine Antwort? Und dann denkst, ja, ist es. Und das ist sogar die hauptsächliche Antwort. Das heißt, ganz viel von dem, was wir wissen und können aus der Organisationspsychologie, hat noch gar nicht so sehr den Weg gefunden in die Organisationspraxis. So, und das ist der eine Punkt. Der zweite ist, wenn es solche Messinstrumente gibt und die tut es, was messen die denn eigentlich, beziehungsweise was kann man damit anfangen? Dieses AQ, das kann man auf verschiedene Arten messen, also es gibt natürlich verschiedene Modelle dazu. Und was die aber sagen ist, du kriegst so eine Art Jetzt-Zustand. Das heißt also, die Leute, da gibt's so Items, also einzelne Aussagen, da positionierst du dich auf einer Skala von 1 bis X und dann kommt da ein Wert raus. Und diesen Wert können wir in Beziehung setzen zu dem, wie andere geantwortet haben und was das für Konsequenzen hat in Bezug auf Umdenken, auf Lernen von neuen Routinen und so weiter. Und da zeigt sich eben das Wichtige daran. Einer meiner Mentoren in den USA, der sagte mal, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verändern. Weil du weißt ja gar nicht, ob die Veränderung fruchtet. Und deswegen ist es vor diesem Hintergrund sehr wichtig, weil dieses Fähigkeitsbündel, was unter dieser Eigenschaft Anpassungsfähigkeit oder Intelligenz zusammengefasst wird, das sind alles veränderbare Persönlichkeitseigenschaften. Also das sind verschiedene Facetten, die dann eben dieses Gerüst bilden, das AQ, aber die sind alle veränderbar. Und deswegen ist es total wichtig zu wissen, wo steht denn die Belegschaft oder ein Team oder eine Führungskraft, um dann zu entscheiden, das kann man weiterentwickeln. Oder vielleicht hat er ja auch schon sehr viel und ich habe den noch nie richtig eingesetzt. Und deswegen ist das Messen tatsächlich der Anfang.
Also ich finde es ja schon mal super gut, wenn per se nach solchen Eigenschaften überhaupt mal geschaut wird und das mal festgestellt wird, weil heutzutage sind wir ja gerade in den großen Organisationen sehr holzschnittartig unterwegs, ne? Also da gibt es dann ein Profil und das ist im Zweifel schon 30 Jahre alt und dann wird danach gesucht und die Leute, man versucht sie durch dieses Schema zu pressen, ne? Und alleine mal ein bisschen mehr Vielfalt zuzulassen. Ich fände es jetzt natürlich auch schrecklich, wenn man sagt, also wenn der jetzt nicht ein AQ von X hat, dann kann er hier nicht sein. Weil ich finde es schon auch interessant, Leute zu haben, die Bewahrer sind. Ne? Also wir sind ja jetzt zum Beispiel für die Marke zuständig. Da ist die Bewahrereigenschaft durchaus ja etwas, die da wichtig ist, ne? Also da wollen wir ja nichts ständig verändern. Also weißt du, was ich meine? Also ein Spektrum wäre ja dann auch ganz interessant, mal anzuschauen.
Ein Spektrum ist immer interessant. Und deswegen heißt ja das ganze Ding, in dem wir da uns tummeln, also psychologisch gesehen, die differenzielle Psychologie. Das heißt, wir sind per se erstmal interessiert an den Unterschieden, nicht an den Gemeinsamkeiten. Und das Zweite ist, die Frage ist ja nicht die, wer hat wie viel, sondern wie viel brauchen wir für eine bestimmte Aufgabe. Das heißt also, du kriegst nachher ganz platt gesagt einen besseren Fit hin zwischen der Person und der Aufgabe oder der Abteilung oder was auch immer. Und das resultiert in der Regel immer in mehr mentaler Gesundheit, mehr Leistungsfreude, mehr Leistungsbereitschaft und so weiter. Das heißt also, das ist die Grundstruktur dafür. Zweitens haben wir festgestellt, je nachdem, was ein Team zum Beispiel für einen Projektauftrag bekommt, ist eine bestimmte Zusammensetzung aus Eigenschaften hilfreich oder nicht hilfreich. Und wenn man überlegt, wie oft Teams genau so mit Hilfe von dezidierten Eigenschaften der Menschen in diesen Teams zusammengestellt werden, bist du wieder bei der Lieblingsantwort meiner Studenten: keins. Die werden nach Nasenfaktor, der kann gerade, den wollte ich immer schon mal kennenlernen und so weiter zusammengestellt. Und das ist, wenn etwas nicht mehr zeitgemäß ist, bei solchen Anforderungen dann das. Dabei ist das so einfach. Also das sind ja jetzt keine hochkomplexen Tests. Also die Psychologie hat Abstand genommen von diesen Dingern mit 50.000 Items, wo du 3 Stunden beschäftigt bist und die Hälfte der Leute abbricht. Klar gibt's die, weil die in die Tiefe mehr aussagen. Das ist wissenschaftlich auch wirklich fundierter. Vollkommen klar. Aber diese kürzeren Messinstrumente, der AQ-Test, den wir nutzen, der hat auch nur 12 oder 13 Items. Die gehen viel schneller. Sie sind nicht ganz so trennscharf in der Tiefe, aber sie reichen vollkommen aus, um eine solche Aussage zu treffen. Die 5 gehören einfach zusammen, weil die sind so unterschiedlich und die haben so viele unterschiedliche Eigenschaften von den stabilen wie von denen, die veränderbar sind, dass die das optimale Ergebnis erbringen würden. Das ist eigentlich das, worum es uns geht. Also wofür ich auch brenne, warum ich überhaupt meine Herzensangelegenheit daraus geformt habe, Wissenschaft in die Organisation zu bringen.
Und dann ist es spannend, was diese 5 Punkte sind. Also in diesem Persönlichkeitsmodell. Da sind wir jetzt dann auch gleich mal neugierig. Uta nickt.
Genau, wir machen das auch sehr spannend. Also da tatsächlich gibt's, hatte ich ja schon gesagt, verschiedene Ansätze. Und man muss sich eines auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt tatsächlich sowas wie Karriereanpassungsfähigkeit. Das ist im Englischen, das ist Career Adaptability. Die wird wirklich beforscht. Und es gibt einen Teilbereich der Anpassungsfähigkeit, der dreht sich darum, wie führt man optimaler oder welche Fähigkeiten, Eigenschaften braucht eine Führungskraft und muss sie auch in den Geführten wachrufen oder stärken. Und dann gibt es natürlich noch so ein Persönlichkeitsmodell, was so übergreifend ist. Dann gibt es noch die Performance, also wie schnell kann ich meine Leistung anpassen an neue Anforderungen. Das sind also alles einzelne Facetten, die man untersuchen kann. Und das, was natürlich so die meisten Menschen in ihrem Alltag wahrscheinlich interessiert, ist, was ist so mein Grund-AQ? Und der besteht eigentlich nur aus den 3 großen Clustern, die man so kennt: Denken, Fühlen und Verhalten. Und das, was ihr mit den 5 Dimensionen angesprochen hat, ist etwas, was wir gerade bei Springer rausgebracht haben. Das ist also wirklich so ein Performance-Modell, das sich auf Führung bezieht. Und diese 5 Dimensionen, jetzt haben wir auch lang genug darauf hingearbeitet, diese 5 Dimensionen sind als erstes mal Besonnenheit. Das heißt also, Menschen, die besonnener sind, reagieren eben nicht sofort Kopf in den Sandig und sagen, hey, das können wir so nicht machen, wir machen weiter wie bisher. Sondern die sind besonnen und haben so eine Art Emotionsmanagement eingebaut. Deswegen können die in Anspannungssituationen reflektierter reagieren. Und das Zweite, was extrem wichtig ist, ist das, was man flexible oder soziale Flexibilität nennt. Das ist wirklich so eine zwischenmenschliche Anpassungsfähigkeit. Und die ist deswegen so entscheidend, weil es einfach kein Team mehr gibt. Ich glaube, auf der ganzen Welt nicht, wo es nur noch eine Nationalität oder eine Denkweise gibt. Das heißt, du musst dich aufeinander einstellen. Das Dritte ist sowas wie Kompetenzzuwachs. Das ist auf Führungsseite ist das der Wunsch, selber zu wachsen und damit auch altes Wissen hinter sich zu lassen. Und auf Mitarbeiterseitig ist das, als Führungskraft denen das zu erlauben, einzugestehen, zuzugestehen. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, ja, klar haben wir so Entwicklungsprogramme, aber ich habe so 3,5 Tage im Jahr, die ich dafür verwenden darf. Was sicherlich Gründe hat, dass das jetzt genau diese Zahl ist. Aber man sollte sich da fragen, wenn man immer mehr von den Leuten verlangt, warum gibt man denen nicht mehr Zeit, diese Fähigkeiten dafür auch zu erwerben? Und zwar nicht nur mal nebenbei en passant durch einen Kollegen, indem man nachfragt. Und das ist etwas. Und dann kommt also als nächste Facette dazu wirklich so eine Art adaptive Performance. Also wie schafft man das? Beispiel, die Prozesse, die gestern richtig waren und man weiß schon, nächste Woche sind die ganz anders, weil unser Go-to-Market-Modell hat sich komplett geändert. Wie schnell schafft man sich, von den alten Routinen zu lösen und komplett zu fokussieren auf das Neue? Das ist wirklich die Kernfähigkeit von Anpassungsfähigkeit. Und das Letzte nennen wir so Progressivität. Das ist sowas wie so ein Problemlösen in Situationen, wo man gar nicht genau weiß, was das Problem ist. Das gibt es, also dass du nicht weißt, was genau eigentlich jetzt nicht richtig läuft und du musst trotzdem anfangen, eine Lösung zu finden. Ganz viele Marketing- oder Werbeprobleme sind eigentlich ja sehr unsauber, weil die Vorgabe ist, find einen Mechanismus, mit dem Menschen mehr von unseren Leistungen kaufen. Und das kannst du klarer nicht greifen. Und da zeichnen sich solche Menschen aus, weil die mit dieser Ungewissheit auch total gut umgehen können. Und wenn du das so als Bündel nimmst, diese fünf, dann merkt man so, oh ja, oh, das umfasst schon ziemlich viel an Umgang mit Neuem, an Umgang mit sich plötzlich abzeichnenden Veränderungen, aber auch Umgang mit Dingen, die so am Rande des Alltäglichen sind.
Was erlebst du denn? Wie sind denn die deutschen Unternehmen aufgestellt zu dem Thema?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ein bisschen in die Praxis zu schauen.
Genau. Die deutschen Unternehmen, die sind vielleicht gar nicht so sehr, weil sie deutsche Unternehmen sind, sondern weil Menschen in Deutschland darin arbeiten. Und da zeigt sich, dass je höher ein Mensch ist, also mit dem wir zu tun haben, in der Karriereleiter, desto höher ist zumindest anteilig diese Anpassungsfähigkeit ausgeprägt, zumindest der Teil, den wir messen können. Und das ist schon mal ein Hinweis, dass es tatsächlich auch vernünftige Karrierewege gibt. Es wird hier sehr viel darüber geschimpft, dass immer die falschen Leute in die großen Positionen kommen. Aber bisher sehen wir, das hängt irgendwie zusammen. Also je höher du in einer Position bist, umso höher ist statistisch gesehen, nicht auf den Einzelfall, ist statistisch gesehen auch die Anpassungsfähigkeit. Das gilt aber auch für Neugier, kurioserweise, und für psychologisches Kapital. Und wenn jetzt so ein Zuhörer sagt, ja, bei uns ist das Gegenteil. Das kann natürlich sein. Wir sprechen ja von Statistik und nicht von ganz vielen Einzelfällen. Aber tendenziell findet man das stärker ausgeprägt. Dann ist es auch kurioserweise etwas, was mit einer Generation verbunden ist. Ich habe ein Unternehmen in einer Branche, die sehr goldene Zeiten erlebt hat, der Baubranche. Und wir bereiten gerade die Führungskräftetagung für die vor. Und da ist jetzt ein frischer junger Mensch dazugekommen, der ist, ich glaube, fast 20 Jahre jünger als der Durchschnitt. Und der sagt, wir müssen das alles anders machen. Er wird natürlich ab und zu mal zurückgepfiffen, aber der hat eben genau diese Besonnenheit, diesen Wunsch nach Kompetenzzuwachs, dass der mit mir zusammen diese Agenda entwickelt, die Menschen, die da zusammenkommen, wirklich auf ein Höchstmaß mit ihrer eigenen Anpassungsfähigkeit konfrontiert. Das heißt, es hängt wirklich auch von so Leuchttürmen im Unternehmen ab. Und die zu finden, das finde ich, ist wirklich eine Goldgrube für jedes Unternehmen, weil sie müssen ja statistisch vorhanden sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass das so kleine Nuggets sind, die es nur ganz selten gibt. Insofern, wenn diese Frage, die du gestellt hast, wie ist das bei deutschen Unternehmen, kann man im Schnitt, muss man sagen, sehr unterschiedlich. Und tatsächlich kommt es auf den Einzelfall an. Und je höher man geht in der Führungsriege, umso eher kann man diese Fähigkeiten sehen. Was bei vielen, auch bei der Neugierforschung sichtbar wurde, bestimmte Aspekte werden jedoch ausgeklammert. Bei der Neugierforschung war das die sogenannte Anspannungstoleranz. Das ist die Fähigkeit, mit dem Ungewissen und der Komplexität von neuen Ideen umzugehen, also das zu tolerieren. Ja, so ganz platt gesagt, wenn ich wenig Anspannungstoleranz habe, dann stelle ich die Frage nicht, weil ich jetzt schon weiß, dass die Antwort mich verunsichern wird. Und das ist tatsächlich auch in Führungsebenen, ist dann noch Luft nach oben. Und Ähnliches sieht man bei der Besonnenheit, die was anderes ist. Es ist halt dieses reflektierte Reagieren in Anspannungsumfeldern. Die ist auch nicht immer so stark ausgeprägt bei Führungskräften. Das liegt aber, zumindest das ist unsere Hypothese gewesen bisher, das liegt so ein bisschen daran, was angeboten wird für die persönliche Weiterentwicklung im Unternehmen. Und weil ein Resilienzworkshop ist gut und wichtig, aber er löst das Problem der Besonnenheit nicht oder der Anspannungstoleranz.
Dann sind wir ganz schnell bei der Frage, what's in it for me? Ne? Weil jeder Einzelne würde sich ja dann auch fragen, ja, für die Organisation macht das total Sinn und irgendwie hat er ja auch recht und ich könnte mich auch mal ein bisschen mehr mit anpassen. Mir fehlt auch an der einen oder anderen Stelle der Mut oder ich ertappe mich jetzt gerade bei deinen Beschreibungen und Situationen. Magst du nochmal zusammenfassen, warum es wirklich für den Einzelnen Einzelnen auch Sinn macht, einfach die Gedanken darauf zu verschwenden. Weil ich glaube, gerade wenn man sich jetzt so ein bisschen ertappt, können wir da gerne nochmal nachhelfen mit so ein paar Gedankenspielen, die man dazu machen kann, oder?
Mhm. Ja, sehr gerne. Also helfen ist ja quasi mein zweiter Vorname. Es war sehr spannend. Wir haben, ich glaube, im November kam das raus vom Harvard Business Manager, der Artikel, wo wir das vorgestellt haben. Und da haben wir auch mit einer Kollegin vom BDEW, die in einer Führungsposition war, zusammengearbeitet. Und das Cover, der Titel war, nennt mich ruhig angepasst. Und das hat wirklich eine extreme Reaktion hervorgerufen, auch unter den traditionellen Lesern vom Harvard Business Manager. Und die, was so im Kern daraus kam, war, diese Person vom BDEW, die kam auch plötzlich in eine neue Funktion. Und du freust dich erst und dann denkst du, auweia, wie soll ich denn das alles hinkriegen? Weil mit dieser Funktion war auch noch verbunden, dass sie plötzlich andere, in Anführungsstrichen, Gegenspieler und Mitspieler hatte. Das heißt, Allianzen und Koalitionen verändern sich, so wie das halt im Alltag ist. Und da hilft dir natürlich eine gesteigerte Anpassungsfähigkeit, weil du schneller in diese neue Situation reinkommst und dich in ihr wohlfühlst. Das ist das, was wir gesagt haben, was diese Performance angeht. Also dieses Loslassen von etwas, was nicht mehr funktioniert und das sich sehr bewusst hinwenden zu dem, was jetzt funktionieren muss. Das gelingt dir einfach besser. Und das ist das, was sich trainieren lässt. Das ist eine Frage der Aufmerksamkeit, Lenkung. Also das ist ein absoluter Win, den all diese Leute auch beschreiben. Weil das kostet dich einfach sehr viel weniger Kraft, wenn du permanent deine alten Routinen wieder hervor und sagt, ja, aber das war viel besser so, dann hilft das nicht, weil es nimmt dir die Energie, um dich auf das Neue einzulassen.
Ja, und du hast vielleicht auch weniger Angst am Ende, ne?
Ja, also das ist dann ein zweiter Aspekt, der aber getrennt zu betrachten ist, weil das ist diese Besonnenheit, das ist dieses, wie gehe ich damit um, wenn ich mir nicht sicher bin. Und wir haben das mal sehr auf die Spitze getrieben mit einem anderen Immobilienentwickler aus dem Hessischen, weil wir haben gesagt, wenn sich so viel verändert und ihr geht davon aus, dass ihr ein tradiertes Unternehmen seid, ne, die Uta hat ja eben gesagt, wenn die nicht so stark ausgeprägt sind, so ein Unternehmen, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst den Leuten zuerst erklären, was gleich bleibt und dann erklärt ihr denen, was sich ändert. Was man meistens macht, ist bei einer Transformation, ist das genau Umgekehrte. Man sagt so, ey, das ist hier neu und hier ist das neue Modell, das müsst ihr alles verstehen, weil der Markt will das so und tralala. Und wenn dann irgendjemand fragt, okay, bleibt denn überhaupt noch ein Stein auf dem anderen? Dann sagt sie, ja, ganz viele. Aber da hört keiner mehr zu, weil die alle schon sagen, auweia. Und deswegen versuchen wir das wirklich den Leuten beizubringen. Zuerst das zu erklären, was gleich bleibt und darauf aufbauen, das zu erklären, was sich ändert. Und das wiederum macht es den Menschen auch leichter, dieses Neue zu nehmen, weil sich ja nie alles ändert. Und diesen Rucksack von Kompetenz, den ich habe, nicht komplett zu verlieren, sondern mit in das Neue reinzunehmen. Das ist wirklich das Entscheidende. Es gibt eine sehr witzige Studie mit Waschanlagen. Das macht das so deutlich, wie sehr wir davon profitieren können. Es gab ein paar Kollegen aus der Sozialpsychologie, die haben so Waschkarten verteilt und da stand drauf, wenn du 10 Wäschen machst, die 11. ist frei, ne, gerade so geschenkt. Und bei der einen Karte, wir haben ja immer Gruppe A und Gruppe B, teilen wir die Welt drin ein. Und Gruppe B kriegte eine Karte, da waren 11 oder 12 Wäschen, aber die ersten beiden waren ausgestrichen. Also die waren schon fertig. Und damit war das die gleiche Anzahl wie bei der anderen Karte, wo du bei 0 anfingst. Und was jetzt passierte war, dass die Leute, die diese durchgestrichenen Dinge auf ihrer Karte hatten, die sind schneller bei der Gratiswäsche angekommen, messbar. Also statistisch relevant. Es war die gleiche Anzahl von Autowäschen, aber bei der einen hatte du das Gefühl, ach, ich bin ja schon irgendwie unterwegs auf dem richtigen. Und dann mache ich mal weiter. Und das ist das, wie einfach das ist. Und das kann man sich auch selber mal klar machen, weil das macht man auch selten, dass man sagt, okay, was bleibt denn eigentlich gleich? Und ich habe das ganz stark erlebt in der Corona-Zeit. Seitdem gucken wir alle irgendwie mit, mal wechselnder Begeisterung in diese Kameras rein. Und eigentlich ist das nichts anderes, als wenn du jemandem anderen sehr genau anschaust. Klar, musst du dich dran gewöhnen, weil es ist halt kein Gesicht. Aber ich habe dann am Anfang tatsächlich eine Karnevalsmaske da drum gemacht. Und habe gesagt, warum eigentlich nicht? Wenn mir das fehlt, ne, weil ich kann ja immer noch reden. Ich muss halt nur jetzt irgendwie in etwas reinreden, was ein bisschen ungewöhnlicher ist. Ich hatte einen kleinen Vorsprung als ausgebildeter Schauspieler. Ist das nicht ganz so schwierig, mit Kameras zu agieren. Aber tatsächlich habe ich das dann, als ich das erzählte, haben das ganz viele Leute angefangen nachzumachen. Die sagen, ja, weil dann hat das Ding ein Gesicht. fühlt sich irgendwie anders an. Und das ist so, wir sind halt eine soziale Spezies. Aber das meine ich damit, wie viel bleibt gleich? Du redest immer noch, die Sätze müssen immer noch grammatikalisch einwandfrei sein, sonst hätte dich auch live keiner verstanden. Aber ein bisschen was verändert sich, du musst halt jetzt in diese Linse sprechen. Und wenn du die Linse aber sozusagen bei dieser Maske in diesen Augenschlitz packst, dann funktioniert das ganz gut.
Guter Hack. Mir fällt gerade zum Thema Veränderung noch eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte aus unserer Unternehmensrealität ein. Und zwar, das ist wirklich schon viele Jahre her, da haben wir an Bord Plastikbecher eingeführt. Ne? Also weg mit den Gläsern und her mit dem Plastikbecher. Mhm. Und die Crew hat sich gewundert, dass sie ganz oft an Bord war, die Packung, wo diese Plastikbecher ineinander gestapelt waren, die waren Plastik eingeschweißt. Und dann war die immer aufgerissen und es fehlten Becher. Und es war nie ein Ding an Bord, wo das komplett war, was man also frisch aufreißen konnte. Okay. Und dann hat man also geforscht und geforscht und geforscht, woher das sei, wie das sein konnte. Und dann stellte sich raus, dass ein Kollege beim Caterer, der der deutschen Sprache nicht so hundertprozentig mächtig war, der hatte gelesen, ein Weg, und hat gesagt, ein Weg. Also hat er aus jeder Verpackung einen weggenommen. Ne? Also es war für ihn eine Veränderung, die hat er für sich interpretiert. Und genau.
Herrlich. Kurios. Ja, ein das Weg ist wirklich heißt
ein aber, Weg.
Ja, aber das ist ja Problemlösekompetenz. Also zwar auf einem Missverständnis, aber er hat es einfach locker in die Tat
umgesetzt. Absolut.
Und genau. Und das ist eben auch bei der Anpassungsfähigkeit, weil wir haben es eben angesprochen, wie ist denn das eigentlich mit diesem emotionalen Anteil? Ne, weil man kriegt die Sachen halt nicht immer sofort hin und manchmal ist es auch mehr, als man sich selber vielleicht zutraut. Und da ist das, was das nennen wir in der Fachsprache Coping. Das lässt sich so übersetzen mit, ist das handelbar? Also kriege ich das irgendwie gerockt? Und dafür muss ja ein Gleichgewicht bestehen zwischen dem, was ich als Herausforderung sehe und dem, was ich so als Fähigkeiten mir gerade einfällt. Und das ist manchmal echt ungleich, weil während die Herausforderung ja gerade dir in die Augen guckt, ist das mit dem, was kann ich denn dem entgegensetzen, das braucht ja manchmal ein bisschen Zeit, weil du ja nicht permanent morgens aufstehst und dir aufzählst, was du alles Tolles kannst. Und meistens ist es dann ja auch nicht das, was du gerade brauchst. Und dieses Coping wirklich so einzusetzen und zu sagen, okay, das sind eigentlich nur drei Schritte im Kern damals von dem Richard Lazarus. Das ist also zu sehen, was ist das für eine Situation? Was hat die eigentlich für ein Potenzial? Also ist die wirklich so bedrohlich für mich? Was für Konsequenzen hat die? Also gibt es so zwei, drei Fragen. Und dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, was habe ich denn, was ich dem entgegensetzen kann? Und dann gibt es eben zwei Arten, wie ich reagieren kann. Das eine ist so emotionsorientiert. Das heißt, ganz platt gesagt, wenn mir das Problem zu groß ist, mache ich ein Wellness-Wochenende. Das beruhigt extrem, löst aber das Problem nicht. Und auf der anderen Seite kannst du die Fragen stellen, wie, wer kann mir helfen? Was brauche ich eigentlich für Fähigkeiten? Kann ich mir die beibringen? Wo könnte ich das herbekommen? Das heißt also, das ist problemorientiert. Und dieses Zweite, das zum Beispiel sowohl in Führung als auch in Teamarbeit zu integrieren und einmal ganz kurz sich darüber Gedanken zu machen, was brauchen wir denn jetzt gerade und wo kriegen wir es her? Das ist wirklich zentral. Es gibt da eine ganz so erhellende Studie aus Australien, wo die in einem ICT-Unternehmen sowas abgefragt haben. Die haben gefragt, welche Strategien habt ihr eigentlich, wenn es hart auf hart kommt? Und da hatte natürlich jeder ein oder zwei, aber die haben immer die gleichen angewendet, egal was es für eine Herausforderung war. Und das ist natürlich dann nicht hilfreich. Das ist so, als wenn du mit einem Gabel versuchst, Suppe zu essen. Das kann nicht richtig funktionieren. Ein Löffel wäre eben besser. Und darüber nachzudenken ist das Entscheidende. Das passiert aber nicht. Und deswegen ist diese Besonnenheit so entscheidend, weil die nimmt diesen Angstfaktor ernst, aber sie setzt ihm auch etwas Alltagstaugliches entgegen, nämlich diese beiden Fragen. Was hat das für ein Bedrohungspotenzial und was habe ich für ein Handlingpotenzial? Und manchmal ist es auch wichtig, sich zuerst eine Ruhe zu gönnen. Also nur weil ich das eben so ein bisschen schnodderig gesagt habe mit dem Wellness-Wochenende, heißt das nicht, dass das nicht auch mal eine gute Idee ist, einen Gang runterzuschalten und nicht immer sofort alle Probleme zu lösen. Was viel entscheidender ist, ist die Flexibilität in der Auswahl.
Und da bin ich ganz schnell bei dem, Karl, dass man natürlich als Führungskraft gerade mit den Fragen unheimlich anders an ein Thema, an ein Problem rangehen kann. Das hast du wirklich exzellent jetzt beschrieben. Gibt es noch andere Tipps, wo du sagst, das lohnt sich zu fördern, darüber zu sprechen oder in den Arbeitsalltag so hackmäßig einzubringen, damit man sich dran gewöhnt, eben auch diese Veränderungsfragen und Veränderungsbereitschaft im Tagesgeschäft zu haben. Also was kann ich als Führungskraft tun, um das zu stimulieren, sage ich jetzt einfach mal, oder zu fördern oder an irgendeiner Stelle auch nochmal in den Vordergrund zu rücken, wo es doch eigentlich so selbstverständlich sein sollte.
Ja, da gibt es natürlich einen richtigen Baukasten. Das ist ja auch sowohl im Buch als auch so in der Praxis, wenn wir in Unternehmen sind, das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Die ganze Forschung drumherum ist eigentlich dafür da, um zu sagen, guck mal, das haben wir uns nicht ausgedacht. Aber tatsächlich geht es jedem darum, wie kann ich es jetzt machen? Und ich habe vielleicht zwei Stück, ganz kurze, so Hacks, wie Uta eben sagte, die so das Spektrum aufzeigen, in dem man sich bewegen könnte. Und das eine ist etwas, das haben wir auch im Rahmen der Neugierforschung, war es so eine Art Abfallprodukt. Und das nennen wir das Spiegeldenken oder Janusdenken. Der oder die geneigten Zuhörer, die erinnern sich vielleicht an Janus, war dieser Gott mit den zwei Gesichtern, der konnte vorne und hinten gucken. Und das haben wir so als Metapher genommen, um zu sagen, stell dir mal drei Fragen. Die erste ist, was würden wir eigentlich immer tun, um auf sowas zu reagieren? Ne, auf eine Herausforderung oder einen unzufriedenen Kunden oder eben eine neue Becher oder Nachhaltigkeitsdiskussion, die ja jetzt bei diesen Pappbechern sicherlich auch geführt wurden, Plastik. So, das ist der erste Schritt. Was würden wir eigentlich normalerweise tun? Was ist so unser Faulheitsmodus? Und der zweite Frage ist dann, was würden wir niemals tun, um damit umzugehen, um das anzugehen, auch ernsthaft? Das ist sozusagen der Umdenkmodus oder der Flexibilitätsmodus. Und da kommen am Anfang natürlich erst erstaunte Gesichter und dann fängt man so ein bisschen an zu sammeln. Und wenn die Leute sich so in diesen Gedanken verlieben, ja, wir könnten ja mal überlegen, was würden wir niemals tun? Und dann gibt's so eine Liste. Und dann ist die dritte Frage ist, was von den Antworten auf Frage 2 kann eigentlich funktionieren? Und das Kurioseste ist, so hat ein Konsumgüterunternehmen namens Pepsi-Cola zwei der größten Cash-Cows entwickelt, indem sie gefragt haben, was machen wir immer so, was würden wir niemals tun und was wäre daran doch richtig. Und einen nehmen wir relativ häufig zu uns, das Frappuccino. Das wurde eigentlich mitentwickelt von Pepsi, weil Pepsi war damals einer der ersten Geldgeber für Starbucks. Was würden die niemals tun? Die würden ja niemals eigentlich ein Getränk machen, das mehr Koffein hat als Pepsi. Das ist ja Schwachsinn. Die machen ja ihr eigenes Geschäft kaputt. Aber wenn sie das auslagern in eine andere Organisation, können sie damit viel Geld verdienen. Und das Gleiche haben die gemacht mit Tafelwasser. Da stellte, ja, jemand sagte, lass uns doch Wasser verkaufen. Und die ganzen Jungs und Mädels bei Pepsi sagten, nein, never ever, mein Freund. Das macht, wir machen hier Wasser mit Geschmack und da kann uns keiner das Wasser reichen. Und dann haben die das doch gemacht und Aquafina ist wirklich einer der absoluten Bestseller in den USA gewesen, was Tafelwasser angeht. Und das ist so dieser Nutzen, der da drin steckt, wenn man sagt, was würden wir immer tun, um sich mal dessen bewusst zu werden, was würden wir niemals tun und was ist daran vielleicht sogar richtig an den Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Also das ist sozusagen sehr spielerisch, aber eben doch sehr praxisnah und es bringt auch jedes Mal ungewöhnliche Gedanken zu. Voraus. Und das andere, was so am anderen Ende ist, ist das, was wir so ein bisschen aus der Forschung rund um die Zuversicht abgeleitet haben. Zuversicht ist wirklich eine Eigenschaft in der Psychologie. Das ist nicht so rosa-rote Brille auf und yes, we can, sondern es ist die Überzeugung eines Menschen, dass es immer verschiedene Wege zum Ziel gibt und dass er die auch finden wird. Und daraus haben wir etwas abgeleitet, das habe ich vor dem Jahreswechsel in einer Branche gemacht, die wirklich viel eingesteckt hat und einstecken muss, die Energiebranche. Weil das, die Abteilung, mit der ich da zu tun hatte, die Führungskräfte, die waren in der Kernenergie und in der Kohlegewinnung. Und die wussten ja, also das dauert nicht mehr lange, dann gibt es einfach dieses Beschäftigungsfeld nicht mehr. Und mit dem Ausstieg ist das ja einfach beschlossene Sache. So, und dann fragten die sich, wie können wir das denn jetzt, wie können wir Leute dabei halten, dass die jetzt noch wirklich mitmachen und die gleiche Gewissenhaftigkeit beim Rückbau eines Kernkraftwerkes an den Tag legen wie beim Betrieb. Und da haben wir etwas genommen, das nennen wir immer das Zukunfts-Ich. Und das hat auch so ein paar ganz kleine Schritte. Und der erste Schritt ist, dass du dir sagst, okay, sagen wir mal, es ist jetzt 2025, Januar. Und diese Veränderung oder diesen Fokus, das hat total funktioniert. Und das Projekt ist abgeschlossen und das war erste Sahne. Wenn ich zurückblicke, was habe ich gemacht? Was habe ich beibehalten? Was habe ich gelassen? Was habe ich Neues gemacht? Und der Kniff liegt eigentlich in der Verdrehung der Perspektive, weil in Wirklichkeit bist du ja nicht im Januar 2025, das weiß ich auch. Aber aus diesem Gefühl, okay, das hat funktioniert, zurückzuschauen, zu sagen, was habe ich getan, ist viel angenehmer und leichter für die Psyche und das Gehirn, als zu sagen, okay, jetzt gerade läuft es nicht rund. Was muss ich tun, damit 2025 ein Erfolg wird? Das funktioniert nicht. Nicht nur, weil wir keine Zukunft simulieren können im Kopf oder nur sehr schwer, sondern weil wir aus dem Schmerz immer versuchen, ja, irgendwie, irgendwas müssen wir tun, damit es besser wird, aber klappen wird es eh nicht. Und das macht genau dieses Zukunfts-Ich, dreht das um. Das gibt es sogar auch in groß für Teams und Organisationen. Das ist dann das, was wir beim Matthias Hawks mit dem Zukunftsinstitut als Regnose bezeichnen, das Gegenteil von der Prognose. Also, und das funktioniert wirklich wunderbar, weil die Leute sind immer aus diesem Erfolg, so, oh, es hat hingehauen, ja, ja, klar, haut das hin. Aber ja, weißt du, was wir als erstes gemacht haben, war dies und das und jenes. Und dann gehen die das auch ganz anders an. Also diese beiden Dinge, das eine sehr spielerisch, das andere etwas neutraler, funktionieren aber wunderbar, um genau diese Anpassungsfähigkeit zu erzeugen, zu stärken und auch als Mittel wirklich einzusetzen.
Ja, es ist ja eine gute Idee, unser Nervensystem daran zu erinnern, was wir schon an positiven Erfahrungen mit Veränderungen gemacht haben. Weil in der Reaktion erinnert sich das Nervensystem erstmal an die schlechten Erfahrungen, ne? Und deswegen ist es ja auch tatsächlich so schwierig, einfach zu erwarten, ne, dass sich alle jetzt total euphorisch auf die Veränderungen stürzen, weil unser Nervensystem uns sagt, nee, da könnte Gefahr lauern und das habe ich auch schon erfahren und deswegen ist das keine gute Idee. Und es gibt ja wirklich Menschen, die daran verzweifeln, wenn der Tacker nicht mehr links, sondern rechts auf dem Tisch steht. Ne? Also will nur sagen, diese Bandbreite ist tatsächlich groß und deswegen ist das natürlich tatsächlich ein super Hack, zu schauen und nochmal dran zu erinnern, wie konnte denn Veränderung so super gelingen und was hat dazu beigetragen. Mhm. Aber wir wollen dich auch nochmal fragen, Karl, bevor wir hier zum Ende kommen, was sind denn deine persönlichen Erfahrungen und welche Veränderung hat dich denn in letzter Zeit ganz besonders herausgefordert und wie bist du damit umgegangen?
Ja, wir sind ja unter uns.
Auf jeden Fall.
So, genau. Und eines ist, also das habe ich, glaube ich, auch noch nie geteilt, dieses Erlebnis. Und das ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist echt was so das sichtbar und nachvollziehbar macht, worüber wir hier sprechen. Ich habe eine Tochter, das ist jetzt noch nicht so besonders und das ist auch gut und die habe ich auch immer noch und die ist jetzt inzwischen, ist sie auch 13 und alles ist schick. So, und die hat mehr als zwei Vornamen gekriegt. Das liegt daran, dass ich glaube, es ist schön, die Wahl zu haben, wenn du sie möchtest. Und wenn du zwei Vornamen hast, ist immer so ein bisschen ein Dilemma und deswegen haben wir ihr vier gegeben. Wir haben natürlich nur einen Rufnamen verwendet, weil alle vier ist immer, dauert viel zu lange. Und der Rufname war Lena. Das hat mit meiner Historie zu tun. Ich hatte mal eine Schauspielkollegin, die hieß Lena, mit der habe ich sehr gerne gearbeitet und so. Und so hieß die. Und was wir natürlich nicht bedacht hatten, war, dass in der Grundschule jedes zweite Kind so hieß. Das ist einfach ein sehr beliebter Name gewesen. Und das ist ihr auch aufgefallen. Und als die jetzt in die weiterführende Schule kam, also 5. Klasse, sagte sie, ich möchte nicht mehr Lena heißen. Und ich sagte, okay, du hast 4 Stück von den Vornamen. Welchen hättest du denn gerne? Und ihr zweiter war Valentina. Und ich fand das damals sehr schön, weil das international war. Ne? Lena tun sich so die Englischsprecher so ein bisschen schwer manchmal. Und dann sagt sie, ich möchte gerne Valentina heißen. Also gerufen werden. Und ist ja kein Problem. So, natürlich können wir das machen. Ne? Es steht schon im Pass. Wir müssen es dann halt eventuell umdrehen. Das ist aber nur ein kurzer bürokratischer Vorgang. Das ist ja kein Problem. Du hast auch ganz neue Lehrer, du hast neue Schulkameraden, die kriegen das dann leicht hin. Aber sie hatte auch Freundinnen, die sie mitnahm aus der Grundschule. So, und jetzt wird es spannend. Das war ja eine grundlegende Veränderung. Und die betraf ja jetzt uns alle. Also Mutter, Vater, Oma, Opa, alle, die da waren. Und die Kinder, also die Freundinnen von ihr, die haben von einem Tag auf den anderen umgeschaltet. Und ich habe nachher aus lauter Verzweiflung ein Schweinchen, so ein Sparschwein genommen und gesagt, jedes Mal, wenn einer von uns sie noch mit Lena anspricht, ja, 50 Cent. Also, ne, Pädagogik für Leute, die nicht zugehört haben im Studium. Positive Bestrafung. Und was passierte war, dass selbst mir das total schwer fiel in den ersten Wochen. Und ich habe mich immer gerettet und gesagt, die Kleine. Damit es nicht so auffiel. Und Und wenn man, also das, weil wir alle predigen, ja, man muss offen sein für Veränderungen und du musst mal Routine und dies und das und jenes. Und dann kriegt man das am eigenen Leib mit, wie viel Arbeit das ist, selbst sowas scheinbar Triviales wie ein Vornamen eines geliebten Menschen, wo du es ja gerne auch veränderst, wirklich so zu automatisieren. Und das zeigte mir eines, also zum einen das mit diesem Sparschwein. Wir haben dann sofort gesagt, egal wie voll das wird, wir brauchen das für einen gutmütigen Zweck. Wir werden dann alle zusammen essen gehen. Das heißt also, wir haben eine positive Incentive Frame. Aber es war wirklich so deutlich zu sehen, das ist am Anfang immer etwas, wo man drüber nachdenken muss. Und gib dir die Zeit. Gib also auch anderen die Zeit, in die Veränderung zu kommen. Denn wir sind nun mal, das hatten wir ja schon, alle unterschiedlich. Und Menschen diese Zeit zu geben, in ihrem Tempo, in einem gewissen Rahmen, also so nach 2 Jahren sollte man es schon hinkriegen mit dem Vornamen seiner Tochter, in einem gewissen Rahmen dieses Neue zu internalisieren, das ist wirklich ein ganz entscheidender Faktor. Und was extrem dabei geholfen hat, ist tatsächlich eine dieser Techniken, dieses Zukunfts-Ich. Das habe ich dann verwendet und gesagt, okay, stell dir mal vor, ist jetzt 12 Monate weiter, du hast es endlich raus jetzt mit dem richtigen Vornamen und die hört auch, was hast du anders gemacht? Und dann wurde mir bewusst, naja, ich setze das ja immer nur ein in Situationen, wo der so automatisch rauskommen soll. Wie wäre das denn, wenn ich das öfter einsetze? Und sage ich, genau das habe ich gemacht. Und das habe ich getan und das hat das dann auch sehr viel leichter werden lassen, weil ich es einfach sehr gezielt mich sozusagen konditioniert habe. Und es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, sich zu konditionieren, um was Neues zu können. Weil das je stärker und besser die Konditionierung, umso leichter fällt das Zurücklassen des Alten. Und das ist die Story dazu.
Und wie lange hast du jetzt gebraucht? Also was war dann so das Resümee? Weil man sagt ja dann immer, die Veränderung ist in 21 Tagen oder in 6 Wochen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist viel auch wieder individuell, ne? Und was verändere ich und wie verändere ich das? Aber gibt es da irgendwie so eine Richtlinie, wie lange man in Anführungsstrichen durchhalten muss, damit es irgendwie ein bisschen klappt?
Ja, das ist total wichtig, weil ich weiß noch, als Corona so richtig loswütete das erste Mal, hat die Bild-Zeitung das getitelt. Ne? Es gibt so dieses, du brauchst so und so viele Tage und dann ist das Neue da, weil die sagten, ah, guck mal, hier alles verändert sich, Lagune in Venedig ist wieder blau und kristallklares Wasser, bla bla bla. Und dann habe ich denen geschrieben, die haben nur nicht geantwortet, ich habe denen geschrieben, pass mal auf, Leute, das ist ein statistischer Mittelwert. Und der ergibt sich aus einer extremen Standardabweichung. Es gibt manche Leute, die kriegen das nach 5 Tagen hin und andere brauchen 280 Tage. Und wenn du all diese Zahlen zusammenpackst und durch die Anzahl der Meldungen teilst, dann hast du einen Durchschnitt. Und mit dem arbeitet ihr. Das heißt also, es ist überhaupt nicht verallgemeinerbar. Was Menschen aber unterscheidet, ist, dass diejenigen, die das schneller hinkriegen, die haben entweder bewusst oder unbewusst ganz viele kleine Mechanismen, die das erleichtern. Also zum Beispiel das, was ich gesagt habe, ich werde jetzt jeden zweiten Satz, den ich sie anspreche, eine Zeit lang werde ich mit ihrem Vornamen beginnen. Dann verstetigt sich das. Und das nennt sich in der Veränderungsforschung, in der wir uns hier bewegen, ist das die Friction oder die Friktion, also so die Reibungswiderstand, könnte man sagen. Und der führt wirklich dazu, wenn man den gezielt minimiert, führt dazu, dass eine Veränderung sich sehr viel schneller automatisieren lässt, also hin zu einer Routine oder zu einem routinemäßigen Verhalten. Und das gibt's eben auch ganz praktisch. Es gibt ein sehr schönes Beispiel mit wir sind in dieser Zeit, Fitnessstudio, ja, fit werden fürs Jahr, hält vielleicht noch eine Woche oder so, weil die meisten Leute suchen sich ein Fitnessstudio aus, für das die ins Auto steigen müssen, für das die einen Parkplatz brauchen und so weiter und so fort. Und das erzeugt Friktion. Wenn du dir etwas aussuchen würdest, wo die Friktion am geringsten ist, dann hast du viel mehr Chancen, dass du zu denen gehörst, die es schneller automatisieren.
Und genau, und durch die Automatisierung dann auch beibehalten, ne, logischerweise.
Ja, ja, weil wir denken immer, dass wenn man viel Neues tut, wird man erfolgreicher. Tatsächlich ist die Gleichung in der Forschung genau umgekehrt. Die Erfolgreichen, die haben am meisten Routinen. Also das ist wirklich kurios. Das heißt, man muss einfach diesen Weg gehen. Und es gibt da sehr schöne Bücher zu. Ich habe auch so ein Kapitel im AQ-Buch dem ja gewidmet, wie man diese Anpassung sozusagen schneller verstetigen kann. Und da ist diese Friktion, diese kleinen Schritte und dieses, was wir so kennen als, wie hieß das noch, als Nudging, also als Anstupsen, das hilft so ungemein. Und da muss man sich einmal drüber klar werden, wie man das designt. Und da muss man das nur noch tun. Und dieses nur noch tun ist eben deswegen leicht, weil es leicht gewählte Schritte sind.
Also wir empfehlen natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt dein Buch zu lesen, EQ, warum Anpassungsfähigkeit die wichtigste Zukunftskompetenz ist. Wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes. Und ja, lieber Karl, mit Blick auf die Uhr und damit wir es bloß nicht vergessen, wollen wir auch dich natürlich in unserer einzigen Rubrik in diesem Podcast dazu befragen. Also welcher bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, würdest du gerne mal 3 Fragen stellen? Und welche Fragen wären das?
Also ich würde tatsächlich am liebsten mal mit Neil Armstrong sprechen. Und die Fragen, die ich ihm stellen würde, sind: Wie hast du das hinbekommen, dass du nicht vor Angst in die Hosen gemacht hast? Weil die haben etwas gemacht, was noch niemand, also im wahrsten Sinne des Wortes, noch niemand zuvor gemacht hat. Und die, wenn man sich das anschaut, dass die angefangen haben, damit Hunde in die Umlaufbahn zu schießen, um zu gucken, ob überhaupt ein Organismus das aushält. Und sich dann darüber hinaus anschaut, dass so Leute wie Armstrong und die anderen Pioniere aus einem zwar verwandten, aber völlig anderen Umfeld kamen. Das waren ja Flugzeugpiloten, glaube ich. Dann, das wäre so die erste Frage. Wie hat er das hingekriegt? Also wie hat er seine Besonnenheit sozusagen behalten? Das Zweite, was ich ihn fragen würde, ist: Was hast du dir selber beigebracht? Also welchen Kompetenzzuwachs hast du als unausweichlich angesehen? Neben den offensichtlichen wie Mathe und Physik und all diese Dinge. Und das Dritte ist etwas, das, ich weiß gar nicht, ob man das solche Leute fragen kann, aber der hat es ja gemacht, und egal welchen Satz da die gesagt haben, und dann sind die darüber gestapft. Und in dem Moment, wo man da ist, ist die Frage ja: Was kommt danach? Und das wären die 3 Fragen. Das, also würde ich vielleicht mir mal zutrauen, den zu fragen. Was war dein Gedanke? Was kommt danach? Nachdem du das geschafft hast, was kein Mensch zuvor gemacht hat. Und entweder sagt er: Oh, kein Problem.
Ja, genau. Neil Armstrong, wenn du uns jetzt hörst,
dann Neil, I can speak English also, I'm British.
Aber da habe ich noch einen Tipp für dich, Karl, ganz zufällig. Es gibt ein Buch von Michael Collins, der ja auch Teil der Mission war, Carrying the Fire, an Astronaut's Journey. Und da kommst du schon an manchen Stellen an deine Fragen. Also heiße Empfehlung. Hol dir mal das Buch, relativ dick, aber macht Spaß, und da findest du auch ein paar von diesen Themen.
Super Idee, super. Dankeschön. Ja, das wusste ich gar nicht, dass es das schon so gibt. Aber ist ja auch doof, weil dann kann der Neil sagen: Karl, lies das Buch.
Nein, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wenn der andere schon nicht mehr sprechen kann, dann you find your way, Anpassungsfähigkeit. Irgendwie kommt man dann vielleicht doch auf irgendeine Antwort. Aber schönes Absolut. Thema, ja. Und ist so aktuell, ganz cool. Danke dir.
Ja, vielen Dank, lieber Karl. Dann wünschen wir dir weiterhin natürlich viel Erfolg mit deinem Tun und Sein. Und danke, dass du all das mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich total gefreut auf die Einladung, über die Einladung und natürlich auch über dieses Gespräch. Vielen Dank dafür.
Dann sagen wir Tschüss. Ja, liebe Dörte, heute ging es also um Veränderung. Was ist bei dir zurückgeblieben von unserem tollen Gespräch mit Karl Norton?
Ja, 3 Punkte wie immer. Ne, die Magic 3. Magic 1, Anpassungsfähigkeit, ist die Metakompetenz. Es wird immer mehr Veränderungen in kürzester Zeit geben, und sich damit zu beschäftigen, habe ich heute wieder mitgenommen, ist super relevant und ist auch hilfreich für jeden Einzelnen, weil man sich das Leben damit auch leichter macht und auch nochmal ganz anders an die Dinge dran geht. Zweites Thema ist, wie unterschiedliche Aspekte dieses Thema hat, weil wir denken ja alle, Veränderungen haben wir schon 5-mal gehört. Nee, es lohnt sich der Blick fürs Detail, genau zu schauen. Und das Dritte ist wirklich dieses, wie einfach ist es, diese Fragen zu stellen, wie er es am Ende gesagt hat, was ist das Ziel und was müssen wir tun, bevor wir dieses tolle Ziel da erreichen? Das Kopfstand-Brainstorming, einfach zu sagen, was sollen wir auf keinen Fall machen? Auch Dinge, die wir vielleicht schon mal gehört haben als Methode, aber wirklich so die simplen Hacks auch wirklich zu nutzen, das hat mich nochmal super motiviert. Und ja, also ich bin felsenfest davon überzeugt, das ist das Thema der Zukunft, zusammen mit dem Neugier-Thema, was er ja auch bedient. Das fand ich echt sehr super.
Ja, beziehungsweise es ist ein Thema der Gegenwart, nicht nur der Zukunft, sondern der Gegenwart. Wir sind ja mittendrin. Was ich besonders für mich mitgenommen habe, sind insbesondere eigentlich 2 Sachen, nämlich erstens das Thema Besonnenheit, weil nach unserem Gespräch mit Wolf Lotter habe ich mir ja besonders gemerkt, dieser rasende Stillstand. Ne? Also wir sind wahnsinnig aktiv, versuchen mit den ganzen Dingen umzugehen, insbesondere natürlich auch mit den Veränderungen, also wahnsinnige Hektik. Aber mal besonnen auf die Dinge zu schauen, das ist, glaube ich, eine super gute Idee. Ne? Und was ich spannend finde, natürlich wie immer, ist vor allen Dingen auch mal auf sich selber zu schauen und mal zu gucken, was triggert das eigentlich in mir, ne? Das Thema Veränderung. Wie schaue ich denn auf die Dinge? Wie gehe ich denn damit um, wenn sich die Dinge um mich herum verändern? Beziehungsweise wie schaue ich denn auf mich, wenn ich mir die Frage stelle, was möchte ich denn gerne an mir verändern, um vielleicht besser mit der Situation umzugehen? Und da fängt es dann ja am Ende an. Ne? Da reden wir ja ganz oft drüber, ich kann das außen sehr schlecht verändern, aber bei mir selber kann ich halt anfangen. Und diese spannende Frage hoffe ich, dass ganz viele sich die stellen und dann vielleicht mal in diese Reflexion gehen.
Sehr weise, sehr weise. Ja, Selbstführung, ne? Am Ende Selbstführung, Reflexion, wie immer. Und Besonnenheit finde ich auch, ist wirklich ein interessantes Wort auch, besonnen, so, ne? Hat ja auch was Positives. Aber ich denke da gerade so an unsere Cockpit-Kollegen, Stop, Check, Operate, immer nochmal diesen Stop machen, bevor man operated, lohnt sich an ganz vielen Stellen. Bin ich bei dir. Besonnenheit war das Wort der Stunde.
Finde ich auch. Ja. Sehr schön. Ja. Gut, dann wollen wir mal diese Besonnenheit mit uns mitnehmen und uns dann vielleicht auch gegenseitig in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten daran erinnern, ob wir es dann auch gut umsetzen können. Auf jeden Fall danke, dass du Karl Norton zu uns gebracht hast, liebe Dörte. Das war ein tolles Gespräch und ich freue mich schon wieder aufs Nächste.
Ich freue mich auch total aufs Nächste und ich hoffe, alle haben auch jetzt Spaß an Anpassungsfähigkeit und Veränderung. Vielleicht ein kleines bisschen mehr als vorher, dann würde ich mich total freuen.
Sehr schön. Alles klar, dann bis bald, Dörte. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.